Psycholohü, der Podcast über Pferde und Psychologie. Wir sind Carina Warnstedt, Psychologin und Begleitung für Menschen mit chronisch kranken Pferden.
Und Lea Schneider, virtuelle Assistenz für Selbstständige in der Pferdebranche und Pferdeverhaltenstrainerin. Wir nehmen dich mit in unsere Gedanken zu verschiedenen Themen aus dem Bereich Pferd-Mensch-Beziehung und in spannende Interviews zu den Themen Pferde und Psychologie. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Psychologie. Auch heute haben wir wieder einen Gast mitgebracht und wie immer würde ich sagen, stell dich gerne einmal selber vor.
Ja, hallo und schön, dass ich heute dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Sarah, Hufbearbeiterin, Pferdeverhaltenstrainerin und habe mich inzwischen darauf spezialisiert, PferdebesitzerInnen bei der Hufbearbeitung selbst auszubilden, dass sie für ihre Pferde die Hufbearbeitung selbst übernehmen können und damit ganz stark das Thema Eigenverantwortung und Selbstwirksamkeit in den Fokus gestellt.
Ja, toll. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Bereich. Vor allen Dingen, wenn man sich so umschaut, wird es auch immer schwieriger, jemanden zu finden, der die Hufe machen kann. Von daher glaube ich, dass das ja immer wichtiger wird. Zumindest erlebe ich das hier in dem Raum. Wie bist du denn allgemein zu den Pferden gekommen?
Also Pferde, mit Pferden zu tun habe ich eigentlich schon immer, bin aber beruflich in einer ganz anderen Richtung unterwegs gewesen. Und das hat sich dann so immer mehr ja, geebnet, der Weg. Ich war früher in der Personalentwicklung tätig, habe Wirtschaftspsychologie studiert und dann auch nebenberuflich schon relativ früh in meiner Arbeitszeit als Coach angefangen zu arbeiten, habe mir da eine Selbstständigkeit aufgebaut und dann irgendwann das pferdegestützte Coaching integriert, dann die Pferdeverhaltensberatung mit hinzugenommen, weil ich festgestellt habe, dass im Trainingskontext die Themen sehr eng beieinander liegen, dass es oft nicht um das Pferd geht, sondern wirklich um den Menschen. Und dann kam Corona und der ganze Coaching-Markt ist ja so ein bisschen zusammengebrochen, zumindest was diese Vor-Ort-Arbeit und vor allem auch die Arbeit mit den Pferden betraf. Und da war für mich gerade sehr akut das Thema Hufbearbeitung mit meinen eigenen Pferden. Und ich habe dann immer mehr Fragen auch bekommen, ob ich mal bei anderen mit drauf gucken kann. Und daraus hat sich dann quasi meine nebenberufliche Selbstständigkeit total gewandelt, weil es mein Anker auch in der Pandemie war, wo ich rauskommen konnte, wo ich mit anderen Menschen und Tieren in Berührung kommen konnte, weil ich einfach nicht den ganzen Tag vorm Rechner sitzen konnte und wollte. Das hätte mich, glaube ich, gesundheitlich nicht gerade auf den richtigen Weg gebracht. Und da war die Hufbearbeitung auf der einen Seite mein Ankerpunkt und aber auch ein ganz wichtiger Faktor, um das Thema Pferdegesundheit wirklich voranzubringen, weil es damals schon ziemlich viel Nachfrage gab und relativ wenig richtig gutes Fachpersonal hier zumindest in der Gegend.
Ja, ich glaube, da habe ich ja eben schon mal angerissen, das ist hier auch nach wie vor ein Thema. Aber das heißt, dann hat sich das so ein bisschen verselbstständigt. Das war gar nicht der Plan mit der Hufbearbeitung, sondern das ist mehr oder weniger einfach so passiert, habe ich jetzt daraus gehört.
Genau, und heute verbinde ich im Prinzip beide Welten, ne? Also ich mache ja in meinen Online-Programmen ganz viel Betreuung auch mit dabei, weil ich der Meinung bin, dass das Thema einfach auch eine Begleitung braucht, dass man da eben gut rangeführt wird, weil es eben eine Mischung aus Handwerk und eben auch einem guten Verständnis für das eigene Pferd ist. Ganz viele kommen auch tatsächlich zu mir in die Kurse aus dem Hintergrund, dass sie keinen finden, der entsprechend mit den Pferden umgeht, dass die Pferde eben kooperativ sind. Das ist auch ein ganz großes Thema, wo ich mich auch mit drauf spezialisiert habe. Und das ist halt, ja, was sich alles so irgendwie gefügt hat, wo sich alles in einem Job irgendwie verbindet.
Ja, du hast gerade auch schon kurz online angesprochen, weil wenn man jetzt hört Hufbearbeiterin, hat man, glaube ich, nicht das Bild von deiner Arbeit, wie sie tatsächlich aussieht. Wie arbeitest du denn jetzt heute und wie ist es dazu gekommen, dass du so viel auch online machst? Weil gerade im Bereich Hufe ist das wahrscheinlich was, was für viele schwer vorstellbar ist.
Ja, genau. Ich habe in meinem ersten Beruf im Prinzip in meiner Arbeitsumgebung schon relativ viel mit dem Thema Digitalisierung zu tun gehabt, gerade auch in der Pandemie, wo es ja darum ging, dass wir alle nicht mehr irgendwie im Büro arbeiten durften. Und daraus ist im Prinzip mein Verständnis von modernem Arbeiten auch ein bisschen geprägt worden. Und ich habe das im Prinzip mit in die Pferdewelt genommen und gesagt, es kann doch nicht sein, dass ich mir hier den Körper kaputt arbeite, indem ich nur durch die Gegend fahre und Pferdebesitzern eben die Hufe bearbeite und damit irgendwie auch so ein Stück weit die Verantwortung für viele übernehme. Das ist ein großes Problem, finde ich, im Pferdebereich, dass da viel Verantwortung auch abgegeben wird und das gar nicht von uns Profis alles immer getragen werden kann und wir auch nicht in der Gänze für die Pferde eben von anderen Menschen verantwortlich sein können. Und da hat sich das irgendwie auch so ein bisschen organisch ergeben, dass ich erst angefangen habe, Webinare zu halten, Kurse zu geben. Die habe ich am Anfang auch noch viel vor Ort gegeben. Und auch in meinem Online-Programm ist ein ganz wichtiger Faktor auch die Präsenztage, dass sie zu mir vor Ort kommen, dass wir hier auch zusammen lernen. aber auch das Feedback eben digital, weil es damit möglich ist, dass jeder in seinem eigenen Tempo lernen kann, die Feedback sich so häufig holen kann, wie man es eben braucht, damit man es gut am Pferd umsetzen kann und es einfach super gut funktioniert. Also ich habe ganz viel rumprobiert am Anfang, weil ja, das Konzept gab es so in der Pferdewelt tatsächlich relativ wenig bis dato, bis ich angefangen bin. Und es war wirklich nur rumprobieren. Und ich habe jetzt für mich einen ziemlich guten Weg gefunden, eben mit Feedbacks, mit Live-Calls, in der Community zu arbeiten, um da wirklich ein ganzheitliches Kurskonzept daraus zu entwickeln, was wirklich für jeden Lerntypen auch ja, den entsprechenden Punkt abdeckt.
Wie muss ich mir das jetzt vorstellen, wenn du sagst Feedbacks, ist das dann Video, ist das Foto? Also wie konkret sieht das dann aus?
Genau, die TeilnehmerInnen, die reichen bei mir Fotos und Videos ein, einmal von den Hufen ihrer Pferde, vom Gangbild, dass wir uns das wirklich angucken und dann gebe ich Feedback darauf. Ich nehme, zeichne dann ein Video auf, wo ich genau beschreibe, was ich sehe, woran man das sehen kann, wie da die Theorie das Ganze auch dann entsprechend zusammenhält, warum die Hufe wie aussehen, warum wir jetzt wie bearbeiten müssen, damit wir eben hinterher ein besseres Endergebnis erzielen. Und das klappt sehr gut, dass da eben nicht nur dieser Aspekt, ich gucke mir irgendwie ein Theorievideo an und versuche das dann irgendwie auf mein eigenes Pferd zu übertragen, sondern dass sie bei diesem Transfer eben auch begleitet werden und damit dann immer eigenständiger werden, die Probleme und aber auch das, was sich schon gut entwickelt hat bei den Pferden, eben selber erkennen zu können und selber beurteilen zu können, weil es mir ganz wichtig ist, dass sie eben nicht immer von mir abhängig sind, sondern auch hinterher eben wirklich in die Selbstwirksamkeit kommen und eigenständig wirklich die Hufgesundheit in die Hand nehmen können. Und klar bin ich dann auch weiterhin, auch wenn sie aus dem Kurs raus sind, gibt es Möglichkeiten, mit mir weiter in Kontakt zu treten, sich immer wieder Feedbacks zu holen, wenn man unsicher ist. Aber mein Bestreben ist, dass die TeilnehmerInnen wirklich in die Eigenverantwortung kommen und hinterher in der Lage sind, die Hufbearbeitung wirklich selbst zu übernehmen für ihre eigenen Pferde, weil sie die dann eben gut kennen.
Ja, das macht auch total Sinn. Also kann ja vielleicht mal kurz erzählen, ich mache die Bearbeitung meiner Pferde auch größtenteils selbst. Ich habe aber eine Hufbearbeiterin, die nochmal so, ja, alles halbe Jahr oder tatsächlich sogar noch weniger mal drauf schaut und mir sagt, na, passt noch alles oder nicht? Und mit der habe ich mich witzigerweise letztes Mal unterhalten, genau über dieses Thema online arbeiten. Da sagte sie noch, na ja, als Hufbearbeiterin kann man ja quasi gar nicht online arbeiten. Und von daher fand ich das ganz spannend, das jetzt zu sehen bei dir. Und ich stelle mir das auch schön vor, was du auch sagst, es ist körperschonend ja im Prinzip, was der Hufbearbeitung definitiv nicht ist. Und es muss ja auch für dich eigentlich schön sein zu sehen, da ist es eine Entwicklung bei den TeilnehmerInnen, die können jetzt eben selbstwirksam sein, die können jetzt selbstständig arbeiten. Das ist ja sicherlich auch für dich ein ja ganz schönes Arbeiten zu sehen. Ich begleite da jemanden, oder?
Ja, total. Also das macht total Spaß, da auch zu sehen, wie schnell die TeilnehmerInnen in die Selbstwirksamkeit kommen, weil das manchmal von wirklich ja, von einem Bearbeitungsintervall zum anderen schon dazu kommt, dass sie erstes Feedback umsetzen und wirklich auch schon Entwicklung sehen können. Und dass man sagen kann, so nach 4 bis 8 Wochen hat eigentlich jeder irgendwie so eine erste Entwicklung, die er mitmachen kann. Und das bringt dann auch super viel Motivation für die TeilnehmerInnen, weil sie einfach sehen, dass sie das besser kommen. Aber gleichzeitig kommt dann auch immer die Frage, wie kann das denn sein, dass ich das jetzt besser hinkriege, obwohl ich gerade erst gestartet bin und die Hufe vorher so eine Vollkatastrophe waren, weil ich ganz viele natürlich auch in den Kursen habe, die mit einer Hufsituation kommen, die schon lange nicht so optimal ist und im Zweifel auch über die letzten Monate oder Jahre immer schlechter geworden ist und sie wirklich aus einer Hilflosigkeit heraus dann in die Kurse kommen und dann aber ganz schnell sehen, dass sie eben diese Selbstwirksamkeit wirklich auch leben können und dass es wirklich auch zu einer Veränderung kommt. Und das ist auf der einen Seite traurig, dass es so sein muss und auf der anderen Seite total schön, dass es eben möglich ist, das selber in die Hand zu nehmen, weil ja ganz oft draußen auch erzählt wird, oh, das geht nicht, das kannst du nicht, das ist so ein komplexes Thema und das ist so gefährlich, wenn man das selber macht. Ja, wenn ich das einfach so selber mache und mir eine Raspel schnappe und sage, ich probiere mal aus, ich gucke mal, was dabei passiert, dann ist es mit Sicherheit gefährlich. Aber wenn ich das mit einem Konzept dahinter mache, mir Feedback hole und mich da so ein bisschen anleiten lasse, gerade am Anfang, dann kann man da super gute Erfolge erzielen und da herrscht auf dem Markt auch wirklich eine große Unsicherheit.
Ich kann mir halt auch vorstellen, dass es auch sehr viel Frust mindert. Also ich muss sagen, ich hatte vorher eine tolle Hufbearbeiterin, die ist dann schwanger geworden und darüber hat sich das irgendwie entwickelt, dass ich dann gesagt habe, naja, könnte ich auch selber machen. Meine Pferde, die bearbeiten sich ihre Hufe aber auch zum Großteil tatsächlich selbst durch die Haltungsform. Das ist ganz angenehm. Aber ich kriege das schon auch oft mit, dass einfach ja durch diesen Mangel an ja, professionellen Menschen, die dann noch verfügbar sind und das auch tatsächlich umsetzen können und wie du gesagt hast, auch gut mit den Pferden umgehen, dass da einfach ein enormes Frustpotenzial da ist und irgendwo ja auch für alle Seiten. Erlebst du das auch, dass dann, dass die Leute erstmal wirklich mit so einem Frust zu dir kommen?
Ja, teilweise schon. Also nicht alle, ne? Man muss auch sagen, dass ganz viele auch dabei sind, die erstmal ja noch nicht so große Probleme haben, aber trotzdem erkennen, dass sie noch Entwicklungspotenzial bei ihren Pferden haben und dass irgendwas nicht stimmt, ne? Das ist oft, geht oft mit so einem Bauchgefühl einher, was man aber nicht so richtig benennen kann. Und dann kommen die in der Regel bei mir erstmal in die kostenlosen Angebote. Ich mache regelmäßig so kostenlose Webinare, dass man überhaupt erstmal reinschnuppern kann, gucken kann, habe ich überhaupt ein Problem, weil es braucht nicht so einen großen Kurs machen. Wenn ich eigentlich einen super Hufbearbeiter an meiner Seite habe und auch keine Probleme mit den Hufen habe, dann kann man sich die Zeit und den Aufwand auch erstmal sparen, aber es sind auch ganz viele dabei, die entweder frustriert sind, weil sie niemanden finden, der sie langfristig begleitet, ne? Gerade so diese Problematik, die du gerade genannt hast. Hufbearbeiterin wird schwanger oder es fällt jemand aus, krankheitsbedingt oder zieht weg oder hört wieder auf. Das sind ja total häufig gehörte Probleme. Und da muss man sich immer wieder jemanden neuen suchen und man weiß nie so richtig, finde ich jetzt jemanden, wie schnell finde ich jemanden und passt das dann auch von der Bearbeitung und vom Umgang zu meinem Pferd. Und da entsteht, finde ich, oder was ich so erlebe, die häufigste Frustration, dass da wirklich, ja, die Leute sagen, ja, wenn ich immer wieder suchen muss, dann mache ich es jetzt lieber selber. Und gucke, dass ich es in die Hand nehme, dann bin ich zumindest unabhängig und kann gucken, wenn ich noch jemanden finde, dann ist gut. Aber ich bin halt nicht darauf angewiesen, dass ich demjenigen dann auch so lange die Hufbearbeitung in die Hand geben muss, bis ja, das Kind irgendwie in den Brunnen gefallen ist, ne? Sondern man ist irgendwie auch zwischendrin, wenn man einen Profi an der Hand hat, eben selbstwirksam.
Ja, macht total Sinn für mich. Was würdest du denn sagen, wie so deine anderen Ausbildungen, das ist schon gesagt, Wirtschaftspsychologie hast du ursprünglich mal gemacht, und natürlich die Pferdeverhaltenstrainerin, wie das da reinwirkt in deine Arbeit jetzt?
Zum einen das Thema Kommunikation ist immer eins gewesen, was mich sehr stark begleitet hat. Ich bin selbst Mediatorin auch und Coach. Und da ist das Thema Kommunikation eins, was gerade im Konzernkontext, wo ich unterwegs war, eins ist, was total wichtig ist. Und ich glaube, da habe ich einen Vorteil auch, dass ich einfach ja, gezielt kommunizieren kann, auf den Punkt kommunizieren kann und meine Kundinnen das sehr schätzen. Aber ich auch so klare Worte wählen kann, wenn es wirklich notwendig ist, ohne jemanden vor den Kopf zu stoßen oder zu verletzen. Also ich glaube, das ist eine große Kunst, gerade im Umgang mit Pferden, weil da sehr viele Emotionen häufig mitschwingen, gerade wenn es vielleicht auch um kranke Pferde geht. Da kommt mir gleich das Beispiel von Hufrehepferden in den Sinn, wo es ja auch oft um Adipositas oder Ernährungsprobleme eben geht, wo man sehr gezielt Worte wählen muss. Und das hilft mir natürlich auch bei den Feedbacks, dass ich eben geschult da drin bin, Dinge so zu erklären, dass sie bei meinen Gegenübers auch ankommen und sehr bedarfsorientiert kommunizieren kann. Also ich glaube, das ist eine große Stärke, die ich einfach da an der Stelle mitbringe. Und natürlich dann auch das Wirtschaftliche. Ne? Man muss auch im Pferdebusiness, haben wir nicht nur unser Hobby zum Beruf gemacht, sondern der wirtschaftliche Aspekt schlägt auch mit rein. Und auch so ein Stück weit das Thema Organisationsentwicklung, ne? Dass ich selber mein eigenes Unternehmen sehr gut im Blick habe, weiß, was brauche ich, wo brauche ich Unterstützung, was muss ich machen, damit ich auch langfristig einfach am Markt bestehen kann. Und daraus ergibt sich dann, finde ich, auch so ein Durchhaltevermögen. Also ich beobachte das ganz oft am Markt, dass viele Profis ja sehr oft zwischen den Themen wechseln und nicht so Durchhaltevermögen haben, eine Sache wirklich mal bis zum Ende zu verfolgen. Und da habe ich mich halt auf mein Thema einfach eingeschossen. Ich mache mein Programm, glaube ich, jetzt im 4. Jahr und habe das natürlich immer angepasst in Details. Aber ich bin bei einem Thema geblieben, bin bei einem Konzept geblieben und habe das versucht, immer weiter zu verbessern. Und das ist, glaube ich, das, was es hinterher erfolgreich und nachhaltig auch macht. Nicht nur für mich als Business, sondern eben auch für meine TeilnehmerInnen, dass sie da eben den größtmöglichen Mehrwert daraus mitnehmen können.
Ja, das macht für mich auf jeden Fall Sinn. Und vor allen Dingen, du hast ja dadurch auch einen vielfältigen Hintergrund, den du ja den anderen auch wieder an die Hand geben kannst. Aber ich habe das jetzt richtig verstanden, du machst das prinzipiell alleine, oder? Also bist eine One-Woman-Show quasi.
Ja, genau. Ich habe natürlich im Hintergrund Unterstützung, fleißige VAs zum Beispiel, die mich da unterstützen. Aber ja, der Großteil entsteht aus mir. Genau.
Toll, das ist ja schon auch echt eine große Nummer, was du dann da gemacht hast, ne? Und super, dass du dann auch direkt in diesen digitalen Bereich reingestartet bist und da mal gezeigt hast, das geht auch mit der Hufbearbeitung digital.
Ja, genau. Es gibt ja auch noch andere Konzepte, die auch digital funktionieren. Also auch KollegInnen, die das auch schon lange digital machen. Und die, ja, ich glaube, dass wir gemeinsam dafür arbeiten, dass das auch möglich ist und den Markt da so ein bisschen ja, aufmischen und zeigen, dass man sich vielleicht auch so ein bisschen von alten Denkstrukturen und dem, wie wir es immer gemacht haben, lösen darf und einfach auch mal Dinge neu denken darf.
Ja, gerade in
Ja.
der Pferdewelt.
Genau, wollte ich auch gerade sagen. Da ist das ja ganz wichtig.
Ja, und das ist auch wirklich, also am Anfang war das wirklich anstrengend. Ich habe da echt mir auch Sachen anhören dürfen, dass ich Dinge tue, die gefährlich sind und bin da wirklich auch persönlich angegriffen worden.
Okay.
Und ich muss sagen, mittlerweile juckt mich das nicht mehr so. Ich bin da, glaube ich, inzwischen relativ souverän geworden, mit sowas umzugehen. Aber das ist auch wirklich was, was einen selber so ein bisschen sich in Frage stellen lässt. Na, am Anfang habe ich dann schon auch mir das auch zu Herzen genommen und ernst genommen und ja, dann überlegt, ist das vielleicht wirklich so? Mache ich vielleicht wirklich mehr kaputt bei den Pferden, als ich helfe? Aber je mehr Referenzen ich auch eben vorweisen kann, je mehr erfolgreiche TeilnehmerInnen durch meine Kurse durchlaufen und wirklich hinterher tolle Rückmeldungen geben, dass ihre Pferde eben nicht mehr fühlig laufen, dass die Pferde viel weniger muskuläre Verspannung haben, die vorher vielleicht in der Hufsituation begründet waren, wieder Freude an der Bewegung bekommen. Das ist halt das, was mein Business trägt und warum ich das Ganze mache. Und das bestätigt mir halt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und ich glaube, so geht es anderen KollegInnen, die das Ganze auch im digitalen Bereich machen. Da geht es denen ähnlich.
Hast du eine Zahl, wie viele Leute du jetzt so online schon ungefähr betreut hast, dass man so eine Vorstellung hat?
Das müssten jetzt zwischen 100 und 150 TeilnehmerInnen sein, die meinen Kurs von Anfang wirklich von dem ersten Durchlauf bis heute durchlaufen haben. Und genau, dadurch, dass ich ja dieses Jahr das erste Mal ja so richtig viele Leute aufnehme, werden das dieses Jahr auch nochmal deutlich mehr, weil ich gerade monatlich starte mit so 10 Leuten und die dann wirklich ein Jahr betreue. Und das ist halt ja wirklich auch dann eine große Community, die da entsteht.
Vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass du die gleiche Menge an Leuten im 1 zu 1 am Pferd betreuen wollen würdest, das wäre ja also in keiner Dimension möglich, da
Ja, wobei ich
vernünftig.
habe zu meinen Hochzeiten, ich habe das mal irgendwann, bevor ich in Babypause gegangen bin, mir angeguckt, zu meinen Hochzeiten habe ich einen Kundenstamm gehabt von 250 Leuten ungefähr, ne? Und die ich so im 4 bis 6 Wochen Intervall betreut habe. Und da war ich wirklich teilweise 7 Tage die Woche auf der Straße unterwegs, habe kaum noch Freizeit gehabt und ja, habe mich wirklich kaputt gearbeitet. Das hätte ich nicht lange durchgehalten. Ich glaube, das habe ich so 1,5, 2 Jahre durchgezogen, bevor ich dann reduzieren musste, weil ich schwanger geworden bin. Und für mich war das auch ein Stück weit ja, eine gute Entwicklung, ne? Dass ich da so ein bisschen gezwungen wurde, das zu reduzieren, weil mein Online-Business sonst auch hätte gar nicht so wachsen können. Ne? Also ich habe das zwar da zu der Zeit auch schon nebenbei gemacht und am Wochenende noch zusätzlich Kurse gegeben. Aber das war schon auch ein guter Zeitpunkt, das Ganze dann ja zu switchen und mich für eins von beiden zu entscheiden, weil das einfach auch nochmal die Möglichkeit gibt, die Qualität da enorm zu steigern, ne? Wenn ich mehr Kapazitäten habe, die ich in die Betreuung meiner TeilnehmerInnen dann auch stecken kann, dann ja, steigt natürlich auch das Ergebnis bei denen.
Ja, und das Pensum, was du da vorher hattest, das wäre ja überhaupt nicht gegangen über einen längeren Zeitraum. Also, dass du es überhaupt über so einen doch dann langen Zeitraum geschafft hast, das ist ja schon krass.
Aber das ist gang und
Aber
gäbe da draußen, ne? Also wenn man da wirklich in Vollzeit von leben möchte, dann muss ich ein gewisses Pensum machen, damit auch meine Umsätze stimmen. Und klar, es gibt ganz viele, die machen das nebenberuflich. Und das ist dann wahrscheinlich auch der Grund, ne? Weil es eben nicht möglich ist, das über so lange Zeit, gerade auch ja, als Frau, ne? Da haben wir einfach nicht so die körperliche Muskulatur, wie das vielleicht Männer haben, ne? Ich glaube, Männer haben da einfach nochmal einen anderen Hebel. Auf der anderen Seite muss man auch da sagen, es gibt auch da ganz viele, die im Alter wirklich dann mit Bandscheibenvorfällen, irgendwelchen Verletzungen zu kämpfen haben und das dann auch nicht einfach so machen, sondern sich da schon auch durchrackern müssen, ne? Und da finde ich, dürfen wir auch Arbeit so ein bisschen umdenken. Arbeit muss nicht immer schwer sein und nicht immer ja, dazu führen, dass wir uns kaputt machen, sondern darf auch Freude machen und wir dürfen uns auch Business-Konzepte überlegen und entwickeln, die uns da eben auch entgegenkommen und die körperliche Arbeit dann vielleicht auch teilen.
Genau, das ist ja auch der Punkt, ne? Die körperliche Arbeit teilen heißt ja auch, dass die PferdebesitzerInnen eben ins Boot geholt werden. Und es gibt natürlich sicherlich Dinge, die können PferdebesitzerInnen nicht selber machen. Aber ich glaube, die Hufe zählen halt im Normalfall eher nicht dazu. Also das kann man ja tatsächlich lernen in vielen Fällen. Sicherlich gibt es Ausnahmen. Und
Genau, wenn das
ich,
Pferd beschlagen werden muss, dann keine Frage. Aber
genau.
es gibt Fälle, da kann ein Pferd halt nicht barhuf laufen oder nicht mit einem Klebebeschlag zurechtkommen. Und dann muss man auch ganz klar sehen, wo sind da die Grenzen und wo muss man sich eben Unterstützung dazu holen. In ganz vielen Fällen geht es aber. Und ich sage immer, wenn mir jemand entgegnet, das kannst du doch nicht machen, das geht doch nicht. Die können das doch nicht alleine machen. Gerade so alteingesessene Schmiede sind das häufig, die mit solchen Floskeln um die Ecke kommen. Dann sage ich, ja, aber die Pferdebesitzer, die kümmern sich doch auch um ihre Pferde. Die halten ihre Pferde alleine zu Hause, die füttern ihre Pferde alleine zu Hause und sie trainieren sie sogar, reiten sie und gehen mit denen ins Gelände oder machen Bodenarbeit. Warum soll das denn weniger kompliziert sein als Hufe bearbeiten? Das ist ja, also für mich fällt das in den gleichen Topf mit rein. Und da dürfen wir durchaus den PferdebesitzerInnen auch zutrauen, dass sie die Verantwortung für ihre Tiere übernehmen können, weil sie ja eh schon einen großen Berg an Verantwortung haben. Wenn man jetzt natürlich in allen Bereichen Baustellen hat, muss man wahrscheinlich auch Abstriche machen. Man kann
Ja.
dann auch von der eigenen Kapazität vielleicht irgendwann nicht mehr alles tragen. Da muss man auch ganz klar sagen, in manchen Fällen macht es auch Sinn, sich so von der Belastungssituation der persönlichen her Unterstützung zu holen. Aber wenn man Spaß dran hat, was Handwerkliches zu machen und das einfach nochmal so eine neue Ebene eröffnet, auch gemeinsam Zeit mit dem Pferd zu verbringen, ist es doch toll, wenn da jemand Spaß dran hat.
Das ist das eine. Und ich finde die Belastung ja körperlich definitiv. Es ist ja durchaus herausfordernd, auch die Hufe selbst zu bearbeiten. Aber zeitlich von der Belastung her empfinde ich es sogar als angenehmer, die Hufe selbst zu bearbeiten. Das mag aber jetzt auch meine subjektive Erfahrung sein, weil ich einfach flexibler bin. Ich kann das jetzt wirklich deutlich regelmäßiger machen, wenn ich das möchte. Ich kann das irgendwo dazwischen schieben, wo ich jetzt gerade mal die Zeit dafür gefunden habe. Ich muss mich nicht mit jemandem abstimmen, der dann eben auf den Hof kommt, der vielleicht auch noch verständlicherweise irgendwie Verspätung hat. Oder mein ehemaliger Hufschmied kam sehr gerne zu früh. Das hat dann auch schon mal zu Stress geführt. Ich fand ihn ganz, ganz toll. Aber das war dann manchmal auch stressig, wenn man noch eine weitere Anfahrt hatte oder so. Und das nimmt für mich persönlich sehr viel Stress tatsächlich raus. Also das kann ja durchaus auch die Perspektive sein, wenn man sagt, ich bin eigentlich an meiner Grenze, ich bin belastet von der Zeit her, dann kann das klar nach der Zeit, wo man es dann gelernt hat, durchaus ja auch entlastend sein.
Ja, doch, auf jeden Fall habe ich auch einige TeilnehmerInnen, die das immer wieder berichten, dass sie das jetzt wie in die Putzroutine im Prinzip integrieren und immer nur,
Ja.
wenn sie gerade sehen, da muss irgendwie ein bisschen was gemacht werden, Eckstreben vielleicht ein bisschen eingekürzt oder der Tragrand ein bisschen berundet, dass sie das dann in ihre Putzroutine integrieren und dass es gar nicht mehr so ein Mehraufwand ist. Da muss man einfach für sich gucken, wie man das da einen guten Weg findet.
Und hat ja am Ende auch nur Vorteile, wenn die Leute das Pferd im Gesamten im Blick haben. Also wenn der Schmied alle paar Wochen kommt und dann immer nur das, den Stand jetzt sieht, aber gar nicht das Drumherum, wie wird das Pferd gearbeitet, wie, weiß ich nicht, was sagt die Physio oder so, das macht ja ein ganz anderes Bild, wenn man als Besitzer auch wirklich fundiert weiß, was jetzt gerade die Hufe machen.
Genau, ja. Und man kann auch so Gesamtzusammenhänge viel besser
Ja.
verstehen. Vielleicht auch ja, nachvollziehen, warum man vielleicht in manchen Dingen stagniert. Also ich habe ganz häufig KursteilnehmerInnen dabei, die vielleicht im Training stagnieren, wo die Pferde in der Rückständigkeit sind, aber sie kommen da irgendwie nicht raus. Die machen schon alles, trainieren schon, haben schon Reitkunst ausprobiert, haben schon tensegrales Training ausprobiert, haben regelmäßig Physiotermine, aber machen diesen nächsten Schritt einfach nicht. Und dann gibt es ganz oft diesen Punkt, wo man dann sieht, okay, die Hufsituation ist auch nicht so ganz optimal. Trachten sind untergeschoben, Zehe ist sehr lang. Da kann man durch die Bearbeitung durchaus ja was verändern und unterstützen. Und auf einmal kommt dieser nächste Trainingsschritt wieder, der gemacht werden kann. Die Pferde kommen aus dieser Rückständigkeit raus, sind im Thorax wieder ein bisschen tragfähiger. Und das sind einfach diese Zusammenhänge, die dann oft auch die Veränderung machen, wenn man die selber verstehen kann, selber im Blick haben kann.
Ja, und ich finde das Gute ja auch, dass man die Möglichkeit hat, wenn man, ich bin jetzt da unsicher, sich nochmal Feedback zu holen, ne? Bei dir ja, so wie ich das verstanden habe, sowieso auf den Kurs hinaus, dass man nochmal nachhören kann. Oder halt natürlich alternativ, wenn man sagt, ich gerne jemanden, der wirklich vor Ort drauf schaut, wie das jetzt bei mir der Fall ist. Ich habe eben die Hufbearbeiterin, die ist total lieb, die macht dann ihre Tour dann hin und wieder mal so, dass sie mal vorbeikommen kann, drauf schauen kann. Und Konzepte gibt es ja auch häufig. Also ich glaube, da kann man auch vielen die Sorge nehmen. Da gibt es ja Möglichkeiten, auch Unterstützung zu finden, wenn man sagt, ach ja, so ganz alleine, das traue ich mich dann doch nicht. Hin und wieder sollte man draufschauen. Das ist ja auch durchaus möglich.
Ja, doch, auf jeden Fall. Und sind meiner Erfahrung nach auch die Pferde, die die besten Hufe haben. Auch in meinem eigenen Kundenstamm war das bisher immer so, dass die, die wirklich selber zwischendurch drauf geguckt haben, die mal ein bisschen beraspelt haben, vielleicht auch mal das Messer in die Hand genommen haben, dass das immer die Pferde waren mit den besten Hufen, weil es einfach ja ein anderes Intervall ist, ne? Je kürzer das Intervall, je häufiger man einen Blick drauf hat, desto besser können sich die Hufe einfach entwickeln, weil man einfach zielgerichteter unterstützen kann.
Unabhängig vom körperlichen Faktor, du hattest eben schon mal die stressfreie Hufbearbeitung angesprochen. Das ist mir als Verhaltenstrainerin auch immer wieder mal begegnet. Hast du eine Erklärung, warum das bei so vielen so schwierig ist?
Ganz viele Pferde machen einfach schlechte Erfahrungen. Also ich höre das immer noch regelmäßig, dass Pferde mit der Raspel einen vor den Bauch gehauen kriegen, dass da Pferde an die Wand gedrückt werden, mit 3 Mann irgendwie bearbeitet werden und dass da wirklich auch Gewalt an den Pferden ausgeübt wird, ne? Und das passiert, glaube ich, nicht aus einer bewussten Boshaftigkeit heraus, sondern einfach aus der Unwissenheit, weil das ganz häufig Menschen sind, die, was so das Pferdeverhalten betrifft, einfach nicht ausreichend geschult sind. Und das führt dann dazu, dass Pferde sehr vermenschlicht werden. Und das ist immer diese Floskel, ne? Das Pferd macht es absichtlich und will uns ja ärgern, ist ja eine absolute Bullshit-Floskel. Die funktioniert ja so einfach nicht, ne? Also so denken Pferde nicht und so handeln Pferde nicht. Und das ist aber häufig was noch so in den Vordergrund gestellt wird. Und PferdebesitzerInnen, die das dann in Kauf nehmen und aushalten aus der Angst heraus häufig, so wie ich es zumindest mitkriege, dass sie niemand anderen finden, der dann alternativ die Hufe machen kann. Und dann wird das so geschluckt und oft geht das auch noch mit einer persönlichen Scham einher, weil die PferdebesitzerInnen dann auch noch denken, oh, jetzt habe ich nicht genug trainiert, mein Pferd funktioniert nicht, scheiße, jetzt muss ich hier auch noch ansetzen. Und das kommt dann häufig zusammen. Und dann irgendwann eskaliert es und die Pferde werden immer weniger kooperativ. Und es ist dann sehr unabhängig von Pferdetyp auch, ne, ob es eskaliert oder ob es ein schleichender Prozess ist. Also beides ist gar nicht so selten.
Ich würde sogar sagen, da kommt noch ein Faktor dazu. Also ich habe es auch das schon selbst erleben dürfen mit meinem ersten Hufschmied, der auch meiner damaligen Stute dann die Raspel gegen den Bauch gehauen hat und sowas. Ich meine, da war ich auch noch deutlich jünger. Aber je nachdem, was man da auch für einen Persönlichkeitstypus ist, ist ja auch da eine gewisse Autorität durch den Hufschmied da und sich dann die Blöße zu geben, in Anführungszeichen, zu sagen, nein, ich möchte das nicht. Gerade in einer Welt, die ja in der Pferdewelt doch einfach auch diesen Autoritätsfaktor hat und wo man einfach ganz schnell merkt, es ist ja immer noch heute so, ne? Das sind die Wattebausch-Werfer, da werden keine Grenzen gesetzt, da dürfen die Pferde alles oder sowas. Wenn man dann also mal sagt, ich möchte das nicht, dann darf man sich ja durchaus teilweise auch entsprechend was anhören. Das kommt ja auch nochmal auf einer persönlichen Ebene dazu, dass man da vielleicht auch gar keinen Konflikt haben möchte und auch dann ja sich nicht immer erklären möchte. Also ich glaube, dass das sehr multifaktoriell ist. Und ja, bei alles das, was du beschrieben hast, natürlich auch. Ne? Und das ist echt schade, dass das immer noch so ist.
Ja, da könnte man noch ein ganzes neues strukturelles Fass aufmachen mit dem patriarchalen System und wie wir
Ja.
Frauen da drinnen auch geprägt sind. Ne? Das ist ja auch noch
100%.
so ein Thema. Und dann haben wir es auch in der Hufbearbeitung mit einem System zu tun, wo wir hauptsächlich Männer haben,
Ja.
eine männerdominierte Branche, wo wir noch viele Schmiede haben, die sehr, ja, standardmäßig unterwegs sind und ja, ich glaube, das Fass lassen wir lieber zu für heute.
Ja, ich glaube, da könnte man sehr viel noch drüber sprechen.
Ja.
Aber ja, es ist ein großes Thema. Ich glaube, in der Pferdebranche ganz grundsätzlich.
Ja.
Ich finde es nur wichtig, das halt auch zu sehen, dass sich da niemand Vorwürfe machen muss, wenn er da irgendwo drin steckt und sagt, ah, ich traue mich aber da jetzt nicht was zu sagen, dass das total nachvollziehbar ist. Ich glaube, das finde ich einfach wichtig. Und auch das, was du gesagt hast, ne, die Pferde, dass die immer noch funktionieren sollen, ist ja auch so ein Riesending. Ich weiß nicht, hast du da irgendwie vielleicht Tipps, wo man sagen kann, hey, wenn ihr da ein Pferd habt, was irgendwie vielleicht häufig unruhig ist beim Schmied oder weiß ich nicht, die Balance nicht so halten kann. Das sind natürlich jetzt viele Faktoren, die da reinspielen können, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, oh, das könnte man vielleicht mal irgendwie selber ausprobieren oder so?
Auf jeden Fall auf Ursachenforschung gehen, gucken, warum kooperiert das Pferd nicht. Hat es eine körperliche Baustelle? Ist es vielleicht ein Arthrose-Pferd, was es gar nicht kann? Ein junges Pferd, was nicht ausbalanciert ist? Ein krankes Pferd, was vielleicht Fesselträgerschäden oder sonstiges hat? Also da wirklich genau hinzugucken, das Pferd genau zu lesen und zu beobachten. Wie ist die Mimik? Wie ist die Reaktionsfähigkeit des Pferdes und in welchen Momenten kooperierst dann nicht. Und dann habe ich die besten Erfolge damit erzielt, wirklich mit positiver Verstärkung zu arbeiten und zu gucken, dass man gerade diese Pferde, die wenig motiviert sind zu kooperieren, dass man die damit sehr gut aus der Reserve locken kann und ihnen wieder so ein Mitspracherecht geben kann und zeigen kann, dass Hufbearbeitung auch was sein kann, was durchaus Spaß macht und wo es sich lohnt, eben auch zu kooperieren. Also das ist so. Ja, dass man da die Freude an die erste Stelle stellt und auch guckt, wie arbeite ich denn sonst mit meinem Pferd und wie weiche ich das vielleicht bei der Hufbearbeitung durch diese Strukturen, die von außen vorgegeben sind, davon ab, dass man da eben möglichst auch bei der Hufbearbeitung konsistent ist.
Ja, finde ich sehr sinnvoll. Vielleicht auch nochmal auch das so ein bisschen aus der eigenen Erfahrung heraus, wenn ich meine Pferde selbst bearbeite. Meine Pferde kriegen Futter dabei. Es sind ja auch ganz viele dagegen. Gibt es sicherlich auch gute Gründe für zu sagen, das ist nicht immer sinnvoll. Aber für uns ist das der beste Kompromiss, zu sagen, hey, ihr müsst hier nicht stehen und euch langweilen im Prinzip. Ihr dürft von mir aus dabei fressen, das ist für mich eine natürlichere Position, dann sind sie völlig tiefenentspannt. Die können das durchaus auch ohne, aber sind dann halt schneller gelangweilt. Und das ist für uns zum Beispiel auch ein Konzept, ne? Das war auch ein bisschen, das ist nicht direkt positive Verstärkung, aber zumindest, ne? So der Futteraspekt, vielleicht ja auch für den einen oder anderen nochmal interessant,
Genau,
weiß
also
ich nicht.
muss man, glaube ich, immer sehr auf den Pferdetypen gucken. Ne? Also für einige Pferde kann das stressig sein, wenn sie am Dauerfressen sind bei der Hufbearbeitung. Ich habe zum Beispiel auch ganz unterschiedliche Pferde selber. Ich habe drei eigene und eine, die kann ich überhaupt nicht irgendwie mit Dauerfutterbelohnung aus der Reserve locken. Die muss ich wirklich gezielt klicken. Und eine andere, die steht am besten, wenn sie einen Heusack vor der Nase stehen hat und dann bearbeitet. Die kann ich zum Beispiel auch nicht anbinden. Die macht deutlich schlechter mit, wenn sie angebunden ist und wirklich mit dem Kopf vor der Wand steht, als wenn sie einfach frei auf dem Paddock zum Beispiel steht. Darf. Also da muss man auch sehr gucken, was habe ich denn eigentlich da für einen Persönlichkeitstypen? Und das wird ja auch oft noch vernachlässigt. Gucken da manchmal auch noch viel zu wenig hin. Welche Persönlichkeit haben denn eigentlich unsere Pferde? Und was wird denen da gerecht? Was würden wir vielleicht wollen, wenn wir so ein Persönlichkeitstyp wären? Also da die Empathiefähigkeit ist da oft auch noch ausbaufähig bei unseren Pferden. Auch nicht bei allen Menschen zutreffend. Ne? Ich glaube, die Pferde, die Menschen, die euren Podcast hören, sind da schon eher auf dem ähnlichen Weg unterwegs, dass sie da sehr genau hingucken. Aber es gibt auch noch viele, da ist man manchmal überrascht, die dann noch gar keinen Fokus drauf legen.
Das heißt, wir sind wie immer bei dem Punkt, was die beste Lösung ist, kommt drauf an.
Ja, es ist tatsächlich so, ne? Man muss sehr genau und individuell gucken und ja, eigentlich ist jede dogmatische Standardlösung immer irgendwie falsch, weil immer irgendjemand aus dem Raster fällt. Und das, finde ich, gilt bei der Hufbearbeitung sowohl für die Theorie. Auch da wird ja ganz oft ja, von Dogmen gesprochen, ne? Du musst immer und du darfst nie. Und das ist genauso falsch wie eben dieses Handling bei der Hufbearbeitung.
Ja, wunderbar. Wir haben für alle unsere Gäste immer drei Fragen zum Abschluss. Bevor wir dazu gehen, gibt es noch was, was wir jetzt nicht angesprochen haben, was du noch loswerden möchtest?
Nee, nur den Aufruf an alle, die schon immer mal überlegt haben, ob sie es vielleicht selber machen können, da wirklich mal auszuprobieren und sich mal dran zu trauen, im Zweifel mal den eigenen Hufprofi fragen, ob er mal so ein paar Handgriffe zeigen kann, um einfach mal zu schauen, ob man ja da was zwischen den Intervallen fürs eigene Pferd tun kann. Und von ganz vielen höre ich immer, dass sie gar nicht gedacht hätten, dass es so viel Spaß macht, die Hufe selber zu bearbeiten.
Ja, super. Also wir verlinken auf jeden Fall auch wieder deine Kanäle in den Shownotes. Das heißt, wenn man dich ansprechen möchte, findet man da auf jeden Fall die Wege. Dann kommen wir doch zu unserer ersten Frage zum Abschluss. Was hilft dir im Alltag, um runterzufahren? Wie kannst du dir deine Auszeiten nehmen?
Raus zu den Ponys gehen und tief durchatmen, einfach nur atmen gemeinsam mit den Ponys.
Das finde ich schön, einfach mal nichts zu verlangen von den Pferden. Dann kommen wir schon zur zweiten Frage. Was war denn das Schönste an deiner letzten Woche?
Schönste an meiner letzten Woche war ein Praxistag mit einem Teil meiner Kursteilnehmerin, wo ich ganz begeistert war, wie viel die schon so umgesetzt haben und wie fit die waren, was sie für Fragen mitgebracht haben. Das hat mich total gefreut. Und dass sie dann auch aus dem Praxistag direkt motiviert wieder an die eigenen Pferde gegangen sind und Fotos eingereicht haben.
Ja, schön, das ist wahrscheinlich auch nochmal was ganz anderes, die Leute dann auch mal live in Person zu sehen, oder?
Ja, man hat dann immer noch mal ein ganz anderes Bild zu den Menschen, gerade weil es ja auch in so Kursen immer im Online-Setting auch Menschen gibt, die ein bisschen ruhiger sind, von denen man gar nicht so viel mitbekommt. Und die erlebt man dann gerade an so Praxistagen noch mal aus einem ganz neuen Blickwinkel.
Ja, super. Dann haben wir noch eine letzte Frage für dich. Was ist denn dein Wunsch für die Pferdewelt? Was würdest du gerne allen Pferdemenschen mitgeben? Ich glaube, du hast es eben schon mal kurz angerissen.
Ja, einfach ja, das Pferd in den Fokus zu stellen, mehr auf das eigene Bauchgefühl zu hören, das ist ein ganz wichtiger Punkt, was uns, glaube ich, an vielen Stellen abtrainiert wurde. Und dann eben das Bauchgefühl mit Wissen und vielleicht auch einem ja, einer Meinung von außen nochmal zu ja, reflektieren und zu schauen, ob das Bauchgefühl wirklich in die richtige Richtung geht. Aber dass wir da wieder mehr Fokus drauf legen, dass wir durchaus sehr viel Kompetenz selber haben, Dinge wahrzunehmen und zu gucken, ob das für uns und unsere Pferde das Richtige ist und dann eben zu entscheiden.
Ja, schön, das ist doch ein sehr schöner Abschluss und ich glaube, der gilt wirklich für alle. Also ja, ich danke dir im Namen von uns beiden natürlich, dass du dabei warst, dass du dein Wissen geteilt hast und vorgestellt hast, wie man vielleicht auch eine andere Perspektive auf die Hufbearbeitung bekommen kann. Und ja, wie schon gesagt, natürlich alle Informationen zu dir sind wieder in den Shownotes. Und ja, danke dir.
Vielen Dank euch für das tolle Gespräch.
Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Psychologie. Wenn sie dir gefallen hat, hinterlass uns doch eine positive Bewertung und teile die Folge. Wir freuen uns über Feedback, Themenwünsche und deine Gedanken zum Thema. Du findest Carina auf Instagram unter MindEgos Carina Warnstedt.
Lea findest du unter virtuelle Assistenz Lea und den Podcast unter Psychologie Podcast. Alle Links findest du auch in den Shownotes. Folge dem Podcast auf der Plattform deiner Wahl und aktiviere die Benachrichtigung, um keine weitere Folge zu verpassen.